versuche es einfach mal direkt. Vielen Dank für den Vortrag. Ganz kurz, Sie wissen schon, zu wem Sie hier geredet haben. Sie haben es ja eben auch schon gesagt, also doch wahrscheinlich eher ein Publikum, das das, was Sie gerade erzählt haben, wahrscheinlich verinnerlicht hat, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Deswegen glaube ich, ist das nicht so viel Neues gewesen. Ich denke mal, wenn man eine Straßenbahnladung aus der Friedrichstraße genommen hätte und hier hingesetzt hätte, hätten die kein Wort verstanden von dem, was Sie gesagt haben. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, was wir haben, dass Sie voraussetzen, dass es tatsächlich sowas gibt wie ein Bewusstsein, auf dem man ausbauen kann, wo es dann losgehen kann. Es gibt Bioprodukte, auch im Discounter und so weiter. Bezweifle ich alles, dass es irgendwie wirklich schon irgendwo angekommen ist, außer in einem relativ exklusiven Bereich, wie das jetzt hier aussetzt. Andererseits, und das haben Sie auch angesprochen, ist das Handeln immer so schwer. Ich nehme mich da jetzt mal mit ein. Also dieses Wissen darum, wie man es eigentlich machen sollte und dann aber doch zu versagen beim Handeln. Also wenn man mal eine Umfrage macht, ich kenne das, habe selber mal so Vorträge gemacht, wenn man dann mal fragt, wie viel dieser wirklich Speerspitze, die jetzt hier sitzt, der Ökobewusstsein, Ökostrom beziehen, dann fällt man immer aus den Latschen und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht 100% sind, sondern nur 30. Also wir lassen das jetzt mal besser, diesen Versuch, weil es wäre wirklich erschreckend. Und dann ist meine Frage so ein bisschen in Sie, also Sie haben, das finde ich auch alles zustimmungswürdig und das ist auch sehr fromm, was Sie erzählt haben, was so zu dem Ökobewusstsein. Nur ich denke mal, ich halte es eher mit dem Herrn Stefan Rahmstorff, der auf dem Taz-Kongress auch solche Sachen bekommt. Er hat so nochmal so ein Einmaleins des Klimawandels vorgetragen und dann haben Leute gesagt, ja, aber wir machen doch schon und es ist dies und das. Und er hat jetzt weggewischt und hat gesagt, vergessen Sie das, vergessen Sie Bewusstsein, vergessen Sie Sinneswandel, vergessen Sie Konsumentenbewusstsein, wir müssen handeln. Es geht um was ganz anderes, es geht darum, dass Dinge passieren. Und wenn wir jetzt darauf warten, dass es irgendwie mal dann so in Gang kommt, und da haben Sie ja letztendlich auch keine Vorschläge gehabt, wie man es denn letztendlich macht, ich glaube, das ist einfach zu spät. Dann fahren wir irgendwann gegen die Wand und das war's.
Okay. Ja. Wir nehmen, du möchtest Sie sofort antworten oder lieber zwei, drei?
Wir können auch bündeln, ja.
Bitte schön.
Herzlichen Dank, Herr Vogt. Vor etwa 6 Monaten stand an der Stelle, an der Sie gesprochen haben, Herr Edinger, der stellvertretende Leiter des Potsdamer Instituts, mit einem ähnlichen Hintergrund wie Sie. Er ist aber dann von der Theologie zur Volkswirtschaft übergegangen. Und er hat uns gesagt, es sei völlig sinnlos, auf eine Änderung im Verhalten des Einzelnen, im Verhalten des Lebensstils zu hoffen. Es gebe nur politische Instrumente, um das Verhalten zu ändern. Ich selber, meine Sympathie gehört Ihrer Auffassung, aber ich wollte schon noch einmal fragen, Sie haben uns Handlungschancen aufgezeigt, aber Sie haben nicht gesagt, was man tun kann, um mehr Leute dazu zu bringen, dass sie diese Handlungschancen wahrnehmen. Noch eine Bemerkung zum Wachstum. Offensichtlich, dass das bisherige Verständnis des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts absolut nicht geeignet ist, das menschliche Wohlbefinden zu erfassen und auch nicht dazu geeignet ist, die wirtschaftliche Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken. Was Sie ein bisschen vernachlässigt haben, war die Sorge um die Arbeitsplätze, die eben bisher immer noch überwiegend in der Industrie sind. Und ich glaube, es wäre wichtig, den Gedanken weiter zu entwickeln, wie man mehr Arbeitsplätze durch qualitatives Wachstum schaffen kann, beziehungsweise die Chancen, die es dafür gibt, zu nutzen.
Danke. Wir nehmen noch eine Wortmeldung dazu. Wer möchte es sein? Bitte.
Hier steht schon jemand. Vordenken heißt auch weiterdenken und Sie haben in Ihrem ersten Punkt, Nachhaltigkeit braucht neue Entwicklungsstile, ja so ein bisschen Aufschlag in die Richtung gemacht, was auch Fromm gesagt hat, den Zustand des Habens und des Seins. Fromm hat ja für den gesamtgesellschaftlichen Zustand des Seins auch Strategien an die Hand gegeben und favorisiert die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren, in diesem Kontext die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Danke.
Okay, bitte. Herzlichen Dank. Fange ich mit der ersten Frage an. Drei Aspekte habe ich rausgehört. Erstens, ist es eine schmale Zielgruppe derer, die eh schon überzeugt sind, und die große Mehrheit ist davon völlig unbeeindruckt. Ich denke, man muss damit rechnen, man kann nicht gleich mit der Mehrheit der Bevölkerung anfangen. Das ist klar. Ich habe gezeigt, etwa bei LOHAS ist eine Gruppe, das sind ganz wenige, sind es nicht. Ja? Und es sind, ich denke, die Analyse, wie das Bewusstsein, wie wir einkaufen, wie das sich prägt, das war dieses von Stehr, Moralisierung der Märkte, das macht schon deutlich, dass hier durch den Druck in der Öffentlichkeit auch große Unternehmen unter Druck geraten und ihre Strategien ändern. Also Shell hat auch inzwischen größter Waldbesitzer, macht einiges. Natürlich kann man sagen, das ist ein Feigenblatt. Ich weiß, dass gerade bei München in BMW, bei BMW einiges in Gang ist. Dass man kann sagen, das ist viel zu wenig. Ich bin davon überzeugt, Revolutionen geschehen in der Regel auch nicht von heute auf morgen. Und wir können sagen, die Energiepreise, das ist absehbar, dass die sehr viel teurer werden. Es ist absehbar, dass es heftige Konflikte gibt um Rechte auf CO2-Emissionen und Klimawandel. Und dann wird auch stärkerer wirtschaftlicher Druck kommen und entsprechende Rahmenbedingungsänderungen, die dann gewissermaßen die große Masse ins Boot holen. Aber davor muss man wissen, wohin man will. Ja? Also insofern denke ich, man darf nicht frustriert sein, wenn man nicht gleich mit den Hunderttausenden, mit den Millionen anfängt. Zu der LOHAS-Gruppe, ich denke, das teile ich, dass das bisweilen etwas überschätzt wird. Deshalb liegt mir eigentlich, wofür ich mich jetzt an kirchlicher Basisbewegung auch engagiere, stärker auch die einkommensschwachen Schichten zu erreichen in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, Einkaufen mit größeren Programmen, in Bezug auf Mobilität. Und natürlich kann man sagen, das ist alles zu wenig, aber ein Beispiel nochmal, in München, jetzt da war ich gerade gestern nochmal in der Planung, wir haben da immerhin 5 Landkreise, das ist eine ganze Menge, die beschlossen haben, bis 2030 zu 100% fossilfrei zu sein. Mit offiziellen Beschlüssen, mit Landrat und alle Kommunen, die schon viel Programme machen. Ein Durchbruch war, sie haben ausgerechnet in Fürstenfeldbruck, das ist im Westen von München, wie viele Arbeitsplätze das bringt und damit angefangen haben. Und eben die Kommunikation zwischen den Handwerkern, Konsumenten, großen Ketten mit Wertschöpfungsketten vor Ort, die geschlossen werden. Und die Leute kaufen das, das kommt in Gang, das hat große Wachstumsraten. Natürlich kann man sagen, das ist zu wenig, man muss dann an die ganz großen Firmen ran. Ja, und das geht über die ganz großen Firmen natürlich. Aber wie soll es sonst gehen? Ich denke, global die Weichenstellung, da ist im Augenblick das Entscheidende für mich, die bevorstehende Konferenz zur Klima in Kopenhagen im Dezember, da brauchen wir sowas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag für CO2-Gerechtigkeit, und das wird Rahmenbedingungen verändern, an die sich auch dann die großen Firmen ändern. Ich glaube, die Konsumenten, das ist die zweite Frage, Edenhofer, sollen wir das ganze Bewusstsein verändern und sagen, das sind die weichen Faktoren, das ist, er hat ja bei Eberhard Zehner studiert oder sehr stark auch der Wirtschaftsethiker Hohmann, der sagt gewissermaßen, das Bewusstsein kann man vergessen, das Eigentliche sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wer ändert sie denn? Ich glaube, wir brauchen, also das ist keine bloße Illusion, dass von der Zivilgesellschaft, dem Einkaufs, gewissermaßen dem Stimmzettel vom Einkaufen, ein Druck ausgeht. Das muss dann auch nochmal durch rechtliche Rahmenbedingungen und Verordnungen flankiert und stabilisiert werden. Aber ich glaube schon, eine Impulsfunktion für gesellschaftliche Veränderungen haben heute in neuer Weise durch die Vernetzung der Information mit Internet, durch Verbraucherverbände, durch viele Initiativen. Das ist durchaus was Neues, wie heute sich Bürgergesellschaft organisiert. Da findet etwas statt in Richtung Demokratisierung von Konsum, überlagert natürlich von gegenteiligen Effekten, von steigendem Anspruchsniveau. Das hält sich noch die Waage, aber da ist etwas in Bewegung und das ist neu. Und also ich finde das Buch von Stehr durchaus sehr bemerkenswert, wie er hier analysiert, was in Bezug auf die Märkte und Veränderung der Märkte in Gang ist. Und die dritte Frage, das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe gerade dazu, also einen, der seine Doktorarbeit darüber schreibt, also ich glaube, inzwischen kann man sagen, vom Finanzierungsproblem wäre das nicht das riesige Problem, weil wir inzwischen so viel Hartz-IV-Empfänger haben, so viel Familien, die nicht mit dem Einkommen zurechtkommen, so viel, die mit ihrem Lohn, mit prekärer Arbeit, wir haben es mal versucht auszurechnen, je nachdem wie die Begriffsbestimmung ist, betrifft es bis zu 16 Millionen in Deutschland, die ungesicherte Arbeitsverhältnisse haben. Das heißt, so viele, die sowieso kaum Steuern zahlen oder eben Staatsleistungen brauchen, dass man dadurch eine große Gegenfinanzierung hätte. Die Gefahr der Mentalität, ich bekomme es umsonst, muss mich nicht engagieren, die ist durchaus da, das muss also flankiert werden, dass eine echte gesellschaftliche Kommunikation da ist. Ich glaube schon, der wichtigste menschliche Grundantrieb ist Anerkennung. Wenn eine Öffentlichkeit da ist und für ihr Ehrenamt sich auf seine Weise bürgerschaftlich einbringt und man dafür Anerkennung auch hat, die Motivation dafür wäre groß, aber wenn die Gesellschaft zu sehr anonymisiert ist, es eine bloße Bürokratie ist, die das anonym verteilt ist, dann ist schon ein großer Missbrauch die Gefahr auch da. Das heißt, man muss das flankieren, auch durch eine entsprechende Aktivierung auch einer Bürgergesellschaft mit Angebotsstrukturen, sozialen Einbindungen. Ich halte es für eine wichtige und nachdenkenswerte Perspektive vom Diözesanrat jetzt in München, also von den Strukturen, beschäftigen wir uns auch damit und wollen das immer wieder ins Gespräch bringen. Mhm. Gut.
Bitte. Ja, ich wollte nochmal da anhaken, wo Sie gerade aufgehört haben. Sie sagen, wir haben etwa 11 Millionen prekär Beschäftigte in Deutschland. Das sind ja eigentlich die, die energetisch und konsummäßig vorbildlich sind. Mhm. Weil die haben kein Geld zum Ausgeben, die haben viel Zeit. Ich meine, mit der Gesundheit und mit dem Essen, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen in die Schule reinbringen. Wenn man das jetzt auf global überträgt, ja, dann sind also alle die nicht entwickelten Länder die, die entwickelt sind, und wir sind die, die jetzt müssen wir das Negativ ins Positive umdrehen und müssen sagen, eigentlich sind ja wir die entwickelten, sogenannten entwickelten Länder, diejenigen, die sich am Schopf irgendwie verändern müssen. Und jetzt geht's ja nach Kopenhagen, und ich beobachte das ja schon seit 25 Jahren, dass diese Emissionshandelsgeschichte, die in Kyoto begonnen hat, eigentlich völlig falsch ist, weil eigentlich müsste es ja einen Emissionshandel für alle geben. Das heißt, wenn ich jetzt als prekär Beschäftigter mit ganz wenig auskomme, dann müsste ich von demjenigen, der viel verbraucht, der hier seinen Mercedes vor der Tür hat, was bekommen. Das heißt also, das wäre doch eine Begründung für so ein weitere Begründung für so ein Grundeinkommen, ja, wenn ich das richtig sehe. Ja.
Danke.
Also jetzt kommt der nächste Fall. Ich habe jetzt gerade entdeckt, es gibt gerade eine Petition wegen dem bedingungslosen Grund. Es gibt da schon eine Art Grundsicherung, aber die Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Und da gibt es seit einigen Tagen, seit 14 Tagen, eine elektronische Petition beim Bundestag. Da kann jeder teilnehmen. Von einem gewissen Ralf Böß, der hier in Berlin auch kandidiert hat, zum Bundestag als Freier. Und da kann jeder teilnehmen. Es gibt im Moment 3.500 Leute, und die brauchen bis zum 28.10. weitere 47.000, die unterzeichnen. Vielleicht ist das ja ein kleiner Anreiz. Gut, ich mache mich ganz kurz, ich könnte noch stundenlang weiterreden.
Aber nein, das glauben wir sofort.
Also ich habe jetzt keine Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen, sondern wollte Ihnen erstmal zustimmen. Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt und jeder ist da gleich gut, würde ich erstmal denken. Und ob es jetzt mehr die Privatperspektive ist oder natürlich dann hinterher die politisch-rechtliche, beides hilft und ist auch wohl notwendig. Ich würde jetzt noch mal gerne einen Schritt auf die Konsumentenperspektive zurückkommen. Was soll denn so ein Konsument tun, wenn er vor diesem Warenangebot steht? Wie soll er das beurteilen? Sie haben einen relativ, aus meiner Sicht, der hat etwas schwachen Hinweis gegeben auf Label und Gütesiegel. Davon gibt es Tausende, davon sind vielleicht 200 seriöse. Das ist keine Orientierungshilfe. Und wie sind da die Wege, um da weiterzukommen? Denn wenn ich meine Politik mit dem Einkaufskorb machen will, dann brauche ich eine Orientierungshilfe. Die muss glaubwürdig sein, die muss verständlich sein und die muss auf einen Blick erkennbar sein. Und das bringt mich eben schon zu Label, aber nicht zu 200, sondern vielleicht zu einem Nachhaltigkeitslabel oder Siegel. Und wenn es das wäre, also sehen Sie das auch so? Und wenn es das wäre, wie sollte das gestaltet sein? Mhm.
Vielleicht passt mein Beitrag auch ganz gut zum bedingungslosen Grundeinkommen. Sie haben sehr stark appelliert an die Kraft und den Einsatz des Einzelnen. Ich sehe um mich herum unendlich viele Leute, die in Arbeit sind, die von den Grundbedingungen her ganz wenig Kraft überlässt. Leute, die unglaublich erschöpft abends von der Arbeit kommen, die enorme Arbeitswege zurücklegen, die eine ganz starke Arbeitsverdichtung haben, die Aufträge haben, die sie beenden müssen und schaffen es zeitlich nicht. Und ich habe lange in Thüringen gelebt, da gehen die montags die Ströme nach Westen von Autos und am Freitagabend zurück, weil in Thüringen keine Arbeit zu finden ist für viele Menschen. Sodass es für mich fast ein bisschen zynisch wirkt, wenn man dann sagt, man muss schön regional verankert sein und stabil und gemeinsam köstliches Essen kochen und dann geht es uns allen ganz wunderbar. Ich glaube, dass ganz viele Menschen in Arbeitsbedingungen leben, aus denen sie abends hoch erschöpft nach Hause kommen, in denen sie enorme Flexibilität und Mobilität beständig herzugeben haben, die so eine Freiheit der Kraft und des einzelnen Handelns sehr, sehr, sehr erschweren.
Ja. Okay. Fange ich gleich mit der letzten Frage nochmal an. Also das halte ich für richtig, erstens die Zwänge durch Zwangsmobilität und dann vor allem, dass der Lebensstil oft eine abhängige Variable des Arbeitsstils ist. Und der Arbeitsstil eben für die Mehrheit der Menschen vom Arbeitgeber ziemlich strikt vorgegeben wird. Also ich denke schon, wenn man in der Reflexion dann über Lebensstil tatsächlich weiterkommen will, auch auf noch härtere Determinanten, dann muss man an die Art und Weise, wie wir arbeiten, kann. Und das Stichwort heißt auch gute Arbeit. Und ich denke, da ist... Wenn wir schauen auf die Entwicklung in Deutschland, jetzt in den letzten 5 Jahren, wir sind zwar enorm erfolgreich in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, das ist schon nochmal auch wirklich ein großer Erfolg, aber wir haben es sehr, sehr teuer bezahlt dafür, dass sehr viele eine schlechte Arbeit haben, dass viele unglaubliche Überstunden machen, weite Wege auf sich nehmen. Und ich denke schon, zur Lebensqualität gehört ganz wesentlich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das ist ein langsamer Prozess, weil natürlich ist der Druck, viel zu verdienen, auch sehr hoch. Und dass wir so viel verdienen müssen, hängt wieder davon ab, dass wir so viel konsumieren oder konsumieren müssen oder meinen, konsumieren zu müssen. Das hält sich ja wechselseitig in Gang. Also das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und dass wir da bei der Arbeit nicht nur auf die Menge der Produkte, die wir dabei erzeugen, sondern auch die Qualität der Arbeit als Teil unseres Lebens und als Teil unserer Selbstentfaltung, dass man da stärker drauf achtet. Und von dort her auch, denke ich, Standards setzt, soziale Standards von Pausen, von sozialen Kontakt, dass man eben schaut, dass die Arbeit nicht zu weit weg ist. Das ist natürlich auch, hat mit Regionalisierung, halte ich eben deshalb nicht nur, also das möchte ich schon, dass das nicht so verstanden wird, zynisch als nur ein Appell an den Einzelnen, sondern also jetzt nochmal das, wo ich jetzt engagiert bin, da ist es wesentlich eine politische Frage, wo man Geschäfte ansiedelt, wo man Arbeitsplätze ansiedelt, wie man eben versucht, dass regionale Wirtschaftskreisläufe in der Globalisierung nicht völlig aufgesogen und aufgefressen werden, sondern zugleich auch eine Chance haben. Das sind auch politische Entscheidungen und das halte ich für sehr wichtig. Wenn diese strukturelle Flankierung nicht da ist, dann wird der Einzelne dem völlig ausgesetzt sein. Also hier die Änderung der Arbeitsbedingungen und da auf gute Arbeit, Qualität der Arbeit achten, das halte ich für ganz wichtig. Sonst sind alle, ist alles Diskutieren über Lebensstil auch kommt zu spät. Dann die Frage nach den Gütesiegeln, wenn ich von hinten gehe. Klar, sie sind nur ein Teil. Wo war die Frage? Ah, hier. Genau, sie sind ein Teil. Ich denke, es gibt keine Alternative dazu, politisch bestimmte zu stärken, wie das Bio-Bio-Siegel, dass man dann ein wenig wenige hat, die sehr stark verbreitet sind und wirklich Orientierung schaffen. Dann kann es ja viele andere geben, aber wenn es so 4, 5, 6 gibt, wo man weiß, was dahinter steht und die Orientierung geben, das wäre schon sehr hilfreich. Was ich nicht für hilfreich finde, dass viele immer eine vollständige Information erfordern. Man kann durch nichts besser verwirren als zu viel Information. Ja, also da steht ewig viel dann dran, also das muss durch Symbole klar sein. Luhmann sagt, die wichtigste Komplexitätsreduktion ist das Vertrauen, also Gütesiegel und eine Organisation, die dahinter steht. Das Verbraucherbewusstsein, die Information ist bei uns in Deutschland noch unterentwickelt und anderswo auch. Also gerade diese Veränderung des Konsums, die hohe Komplexität der Güter, das zu bewerten, ist ja nicht leicht. Das braucht noch eine weitere Entwicklung. Und das wäre ein Argument, dass man auch stärker bestimmte regionale Produkte zum Beispiel fördert. Da weiß man, wo man es herkommt und verbindet damit Qualität, dass wir nicht beliebig einkaufen. Also ich denke, mit wenig Gütesiegeln Vertrauen schaffen und den Rest im Hintergrund lassen, wäre das Wichtige. Und schließlich das Erste, die prekär Beschäftigten. Warte mal, jetzt muss ich schnell überlegen, was...
Sagen Sie doch mal eben, was Sie...
Der erste. Also ja, also das, genau, was Sie gesagt haben, Deutschland ist ein, man könnte sagen, Deutschland ist in gewisser Weise ein Entwicklungsland auf hohem Niveau. Dass man sagt, die prekär Beschäftigten oder die Menschen in armen Ländern sind in Bezug auf ein nachhaltiges Konsumieren und Lebensstile manchmal besser als wir in den reichen Gesellschaften. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Programm für Entwicklungszusammenarbeit. In der Rhetorik haben wir es ja, aber in der Praxis noch lang nicht, dass wir das auffassen als wechselseitiges Lernen. Dass wir uns als die Entwickelten bezeichnen, ist im Grunde sehr hochnäsig. Also wären wir entwickelt und die anderen müssten dahin, wo wir sind. Also in Bezug auf globale Zukunftsfähigkeit muss das ein wechselnder Lernprozess sein zwischen reichen und armen Ländern, aber auch zwischen verschiedenen Schichten in der Gesellschaft. Ich denke, gerade das, wenn man davon ausgeht, die Bestimmungsfaktoren sind wesentlich Gewohnheiten und Emotionen, dann ist eben die Öko- und Sozialbilanz von Lebensstilen bei sozial Schwachen oft besser als bei denjenigen, die viel darüber wissen. Aber diese Feststellung war ja lang eine Art Bankrotterklärung der Umweltbildung, weil die hauptsächlich auf Bewusstsein gesetzt hat und man stellt fest, man stopft viel Bewusstsein in die Köpfe rein, aber in der Praxis hilft es wenig. Das bedeutet, dass man ganz anders ansetzen muss mit sozial schwachen Schichten, mit Gewohnheiten, mit Erlebnissen, die Emotionen prägen. Also ich denke, da muss auch die Umweltbildung, wenn sie was verändern will, stark darauf reagieren.
Die nächste Runde. Bitte schön. Haben wir schon.
Ja, guten Abend, Frank Geratz ist mein Name. Ich finde das interessant, dass bei so einer Diskussion, die erstmal gar nicht darauf angelegt ist, so stark hier der Begriff oder die Inhalte von Arbeit eine Rolle spielen hier in der Publikumsdiskussion. Und ich teile sehr die Ansichten meiner Vorrednerin sozusagen. Es wird da gerne unterschieden in die Prekären und Arbeitslosen und die mit der guten Arbeit. Sie haben den Begriff auch wieder verwendet. Das ist in meinen Augen ein zutiefst sozialdemokratischer Begriff. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Aber wie wird das da wieder definiert sozusagen? Ist sozialversicherungspflichtig Vollzeittätigkeit, ja, nicht von Kündigung bedroht und sowas. Aber es geht ganz stark auch darum, sozusagen, wie die Leute ausgesaugt und sozusagen da an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht werden. So, und da kann man sich dann wieder angucken, wir hatten jetzt gerade einen Bundestagswahlkampf, der spielt unter anderem, ich würde mal sagen, seit 2,5 Jahren ist in gewissen Teilen auch des Mainstreams dieser Gesellschaft angekommen, dass wir ein richtig schwerwiegendes Problem auf dem Planeten haben, nämlich die Klimakrise. Was haben wir für einen Bundestagswahlkampf erlebt? Es stand kürzlich noch irgendwo so schön zusammengefasst. Wir haben eigentlich nur Parteien gehabt, bis auf vielleicht irgendwelche Splittergruppen, die von dem obersten Ziel, dem Dachziel Wachstum und Beschäftigung gesprochen haben, inklusive der Grünen Partei übrigens. Die redet dann nicht so lautstark von dem Begriff Wachstum, der ist zumindest in der grünen Basis immer noch ein bisschen verpönt, aber sozusagen letzten Endes argumentieren die immer in Jobs, 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 Beschäftigung und so weiter. Und deswegen ist mir das irgendwo zu wenig, auch was Sie sozusagen in Ihrem Vortrag gesagt haben. Das ist tendenziell so ein bisschen bewusstseinswandelmäßige Petersilie, aber letzten Endes ist, glaube ich, schon der harte Kern des Ganzen. Wir leben sozusagen in so einer zwiegespaltenen Welt. Es gibt zwar einen gewissen Bewusstseinswandel, aber gleichzeitig sind wir sozusagen mit den sogenannten harten Realitäten konfrontiert, dass wir letzten Endes ein Wirtschaftssystem haben, was nur funktioniert bei ständigem Wachstum. Und zwar letzten Endes, zumindest meiner Überzeugung, letzten Endes getrieben davon, dass sozusagen der Kapitalstock der Welt ständig bedient werden muss mit immer steigenden Zinserträgen und die Rendite sozusagen erarbeitet werden muss von uns hier allen. Teilweise kriegen wir auch was davon, aber die allerwenigsten. So. Und deswegen würde ich Sie bitten, sozusagen dazu mal Stellung zu nehmen, ob wir nicht sozusagen mit solchen netten kleinen Maßnahmen, die ich alle schön finde, die mich auch erfreuen, die Sie größtenteils präsentiert haben, ob wir da nicht sozusagen eher ablenken davon, dass wir letzten Endes zugrunde liegen haben, ein System, was uns eigentlich letzten Endes daran hindert, diesen Bewusstseinswandel irgendwie mal de facto umzusetzen. Ja?
Bitte.
Vielen Dank, Herr Vogt. Gunnar Demuth, ich bin Agraringenieur. Die Wachstumsdebatte finde ich eine sehr spannende. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt verweisen. Der Staat ist ja auch ein wichtiger Auftrag und Arbeitgeber und finanziert sich unter anderem durch Steuern. Jeder Verbraucher zahlt Steuern in Form von Umsatzsteuern. Wenn der Umsatz zurückgeht, gehen die Steuereinnahmen des Staates zurück. Und der Staat gibt in seinem Haushalt einen ganz wesentlichen Anteil aus für militärische Ausgaben. Und während Obama von einer kernwaffenfreien Zeit träumt, träume ich tatsächlich immer noch von einer waffenfreien Gesellschaft. Solange so viel Geld in Rüstung gebunden wird, in menschliche Arbeitskraft, solange Krieg nicht als Thema von Umweltverschmutzung und Vergeudung debattiert wird, und weltweit nach wie vor viele militärische Konflikte ausgetragen werden, während wir hier 60 Jahre inzwischen Frieden haben. Solange habe ich das Gefühl, wird sich überhaupt nichts ändern und die Wahlentscheidung hat wieder eine Richtung vorgegeben. Ich denke nicht, dass grundsätzlich Militärausgaben in Frage gestellt werden. Deutschland ist der drittgrößte Rüstungsexporteur. Daran verdienen Firmen, das steigert das Bruttosozialprodukt. Ich halte das für hochgradig fatal. Das ist allerdings eine Betrachtungsebene, die ein wenig über das, was Sie beschrieben haben, die halte ich auch für wichtig, die persönliche Ebene, die Handlungs- und Haltungsebene, die halte ich für ganz wichtig. Aber diese politische Ebene und hier beispielsweise der Etat, der Rüstungsetat, der Militäretat, der macht mir unglaubliche Bauchschmerzen. Danke. Gut.
Herr Vogt, mein Name ist Frank Wende. Ihr Vortrag hat mir rundum sehr gut gefallen in allen Schattierungen. Sie gingen unter anderem darauf ein und appellierten die Verbraucher, doch Güter, die sie kaufen, Gegenstände, doch denn auch wieder, wenn was entzweigeht, an den Gegenständen auch wieder zu reparieren. Nun finde ich, sind wir doch zunehmend eine Wegwerfgesellschaft geworden. Wer lässt denn noch heute Güter reparieren? Es gibt kaum noch Schuhmacher. Der Schuhmacherberuf stirbt aus. Wo können Sie denn noch Schuhe in Ordnung bringen? Ebenso Schneidereien. gibt es auch kaum noch. Die sind zu zielen. Sollte man da nicht mal auch mal an die alten Handwerker, Handwerksbetriebe appellieren, dass sie wieder ein Schuhgeschäft, eine Schuhmacherei oder Schneiderei aufmachen?
Gut. Bitte. So. Okay, im schönen Rhythmus wieder drei Fragen. Das erste, sehr grundsätzlich nochmal, Wachstum. Also ich denke, ich stimme dem zu. Jetzt war heute das Thema, wie werden wir leben? Mhm. Also eher die Frage der Lebensstile. Man kann sagen, in gewisser Weise redet man da über relativ weiche Faktoren. Mhm. Ich merke das auch, ich muss gestehen, mir geht es selber so, ich werde manchmal, wenn ich zu dem Thema dann immer mal wieder was mache, auch ein bisschen unruhig und denke ich, okay, da müht man sich ab, aber die harten Entscheidungen geschehen anderswo und wir können sicher sagen, gegenwärtig das Atemberaubende, was jetzt geschehen ist, ist diese in der gesamten Wirtschaftsgeschichte der Menschheit nie dagewesene Investition, um die Banken in der Krise zu stützen. Vieles sind ja nur Garantien, nicht alles ist wirklich gezahlt, aber das hat es vorher so nicht gegeben. Und das Paradoxe, dadurch, dass der Staat den Banken viel Geld gegeben hat, ist er umso abhängiger, weil der Staat ja Schulden machen muss. Ja, bei wem macht das? Natürlich bei den Banken. Und die Banken verstaatlichen hilft auch nichts, weil es ist zweifelhaft, ob die Politiker eine bessere Bankenverwaltung machen, sondern das Problem liegt im System, diese unwahrscheinliche Verschuldung. Und es ist eigentlich nicht absehbar, dass wir durch Ankurbelung von Wachstum auch wenn wir das wollen, diese Schulden überhaupt zurückzahlen können. Und wir haben in unserem Geldsystem natürlich über 90% ist virtuell durch keinen realen Gegenwert geprägt. Binswanger sagt, das entspricht von der Struktur, analysiert ja Faust II von Goethe. Goethe war ja Wirtschaftsminister Weimar und er sagt gewissermaßen, der Pakt mit dem Teufel, das ist eine Geldpolitik, die Geld erfindet und druckt und die ja nicht, nicht ohne Anstrengung hergestellt wird, kein Gegenwert entsteht. Dadurch hat man gewissermaßen Verpfändung der Zukunft. Das ist eine Wette mit dem Teufel. Es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Das hat mich durchaus beeindruckt, diese Analyse, dass es viele Indikatoren gibt, dass Goethe schon so kritisch ein Geldsystem anschaut. Das wäre heute sehr aktuell. Mich beunruhigt das, wie schnell wir zur Tagesordnung übergehen. Die großen Firmen, Banken bieten jetzt wieder Kredite entsprechend an mit hohen Renditen, obwohl es nur geliehen ist. Wir haben das als vorübergehende Krise gedeutet, haben wieder Geld reingestopft, aber wir halten das System damit in Gang, ohne tiefer darüber nachzudenken, was daran nicht stimmt. Und wir sind in einem Wachstumszwang, schon durch die Zinspolitik, weil sonst könnten wir es nie zurückzahlen. Und der Wachstumszwang durch die Zinsen, der zwingt uns dazu, eigentlich etwas zu versprechen und auf den Kurs zu gehen, von dem wir genau wissen, das geht nicht gut mit der Begrenztheit der Ressourcen, mit den Ansprüchen der Gerechtigkeit für alle. Also ich denke, das sind schon wirkliche Weichenstellungen, die Geldpolitik, wo gegenwärtig viel falsch läuft und kaum einer sich rantraut an eine tiefere Analyse. Also dieser Glaube an Wachstum, fast als eine ideologische Formel, das hat für mich auch nochmal eine fast ersatzreligiöse Sinnstiftung. Die Vorstellung, die Zukunft wird immer größer, immer besser, brauchen wir als offenen Horizont. Also ich denke, das müsste man nochmal sehr kritisch analysieren. Da müsste man ran, das fehlt. Hey, Herr Linz, haben Sie ja auch mal gemacht, noch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Wachstumsbegriff und der Suggestion. Zweitens, die Kriege. Ich komme gerade jetzt von Frankfurt. Wir haben den Ökumenischen Kirchentag, der ja nächstes Jahr im Mai in München sein wird. Wir erwarten, der erste war hier in Berlin. Wir erwarten auch wieder 400.000 Dauerteilnehmer. Und wir haben unter anderem etwas vorbereitet zur Ächtung der Kriege. Also nochmal, dass die Kirchen sich hier stark machen, nochmal das deutlicher auszusprechen. Die neuen Kriege, die wir haben, der Traum war, nach 89 kommt die Epoche des Friedens, das Gegenteil ist gekommen, eine neue Vielfalt und Dramatik von Kriegen mit ganz unterschiedlichen Formen und einem vermehrten Waffenverkauf und eben auch die mittleren und kleinen Waffen. Wer die Berichte in Afrika kennt, das ist wirklich eine Bestialisierung des Menschen, was dort auch geschieht, wenn die Kinder ihre Eltern abknallen, um zur Gruppe dazuzugehören. Das ist unglaublich, was da geschieht mit unseren Waffen. Da stimme ich, das ist ein anderes Thema, ein ganz eigenes Thema, aber das müsste stärker ins Bewusstsein kommen. Drittens, wir sind die Wegwerfgesellschaft, völlig klar.
die Produkte, das Reparieren, das wäre sehr, was sehr Wichtiges. Mir ist aufgefallen, wir haben also ein Projekt gemacht mit Studenten, die haben sehr stark diese Wegwerfgesellschaft, diesen Müll thematisiert. Ich glaube, abstrakt von der Ökobilanz und von der Möglichkeit zu sparen, ist im Augenblick vor allem Energie das Wichtigste. Aber diese Mentalität, dass wir ständig Dinge wegwerfen, dass da was falsch ist, ich glaube, das erleben gerade auch Jugendliche besonders stark. Und ich denke, klar, die Wegwerfgesellschaft, die Konsumgesellschaft, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und am Ende ist es vor allem eine Frage einer Neugestaltung der Arbeit. Wer die Analysen dazu kennt, Wertschöpfung geschieht heute hauptsächlich durch Kapital und durch Energie, während Arbeit ungefähr 70% der Kosten für die meisten Unternehmen im Durchschnitt, so ein ökonometrischer Vergleich, USA, Deutschland, Japan ausmacht, aber nur zwischen 5% und 20% der Wertschöpfung erbringt. Das heißt, jeder versucht zu sparen, indem er Arbeit durch Maschinen ersetzt. Und das ist im Grunde nicht naturgegeben, sondern es hängt mit unserem Steuersystem zusammen. Wir finanzieren den gesamten Staat doch zum größten Teil von dem, was wir beim Arbeitslosen wegnehmen. Da, denke ich, bräuchten wir dringend eine Entlastung, um den Faktor Arbeit billiger zu machen. Das würde zu mehr Arbeit führen, im Vergleich dazu Energie teurer. Das würde Arbeitsmärkte fördern, das würde zu Energieressourcenschonung führen. Aber eben in der globalen Konkurrenz sind diejenigen, die es zuerst machen, in einem komparativen Nachteil. Das heißt, es geht nur international abgestimmt. Aber ich denke, in gewisser Weise haben die weltweite Krise der Arbeit und die weltweite Krise der Umwelt und des Klimas die gleiche Wurzel. Und das heißt, sie können auch nur gemeinsam gelöst werden oder gar nicht. Und das ist das Steuersystem der Belastung von den Faktoren Arbeit, Kapital, Energie. Kapital ist kaum belastet, damit kann man sehr schnell reich werden oder konnte es, wenn man kann es immer noch, während der Faktor Arbeit überproportional belastet ist. Die Entlastung wäre der Schlüssel für eine Reparaturkultur und damit weniger Wegwerfgesellschaft.
Gut. Wir haben noch Zeit für eine Runde und denke ich auch noch Lust, oder das wird sich jetzt zeigen. Wer möchte noch sich beteiligen am Gespräch? Bitte schön.
Das Ganze hat ja noch eine internationale Dimension. Man hört ja, dass die aufstrebenden Staaten, also in China geht jede Woche ein 500 MW Kohlekraftwerk ans Netz und da gibt es eine wachsende Bevölkerung und da gibt es ja Leute, die sagen, das, was sie hier tun, ist im Grunde genommen völlig egal, völlig bedeutungslos, weil die eigentlich entscheidenden Dinge passieren ganz woanders. Und das Bevölkerungswachstum, was woanders stattfindet, frisst praktisch alle ökologischen Ressourcen in kurzer Zeit weg. Ich kann mich mal an so eine Forderung daran erinnern, dass mal irgend so ein chinesischer Politiker gesagt hat, in Bezug auf Deutschland, ihr solltet uns eure energiesparenden Technologien umsonst zur Verfügung stellen.
Mhm. Noch jemand dazu? Sonst? Gut, bitte.
Ach, kommt noch.
Okay, ich denke, es sind zum Abschluss nochmal zwei Fragen, das Globale und das ganz alltäglich Konkrete. Zunächst China, völlig klar, China kommt erst jetzt richtig in den Schwung des Wachstumskurses, der Energiehunger ist enorm. Das größte Problem, Edenhofer war ja hier, weist ja immer wieder darauf hin, er sagt, die eigentliche Schicksalsfrage ist die Kohle, weil wir dafür für mindestens 160 Jahre noch Vorräte haben. Da, es ist im Augenblick am billigsten, da steigen China, Indien, andere voll ein und er ist deshalb für den Kompromiss der Sequestrierung, also das hat auch wieder ungeheure Probleme, aber ich denke schon, die Steigerungsraten, die da in China zu erwarten sind, sind enorm. Also, dass man das CO2 wieder bindet, einbindet, Gestein, also abscheidet und dann ist es im Gestein gebunden. Das ist sehr teuer, sehr aufwendig, die Entwicklung ist erst am Anfang, das heißt technisch reif wäre das frühestens in 10, 15 Jahren, aber es ist absehbar, sehr viele setzen auf Kohle und solange das das Billigste ist, wird dagegen wenig zu tun sein. Das ist doch mal eine Frage eben Kopenhagen. China will ja mitmachen. China, ich denke, in China sind durchaus viele Politiker, die auch begriffen haben, dass es um die Existenz geht. Das dauert vielleicht. Ich denke, das sind dann Spekulationen über die Zukunft auch unserer Entwicklung. Evolutionstheoretisch kann man sagen, Katastrophen sind ein ganz normaler Bestandteil der Entwicklung. Wir haben eine lange Friedensepoche. Ich glaube, aber das ist natürlich Spekulation, nicht, dass wir so eine lange, ruhige, stabile Zeit haben. Ich erwarte auch nicht, dass wir das 2-Grad-Ziel beim Klimawandel noch erreichen können. Wenn wir genau hinschauen mit Methanausgasen, wir haben schon den oberen Rand des IPCC-Berichtes erreicht. Eben viele Schwellenländer kommen jetzt erst in Schwung. Was daraus wird, das weiß kein Mensch. Aber was gibt's für eine Alternative, zu versuchen, jetzt das Mögliche zu tun und dann zu schauen, wie die Welt sich entwickeln wird? Und ich denke, ganz belanglos ist das, was wir tun, nicht, vor allem wegen der indirekten Wirkung. Wir haben eine sehr starke Vorbildfunktion. Die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Wohlstand verstehen, das wird weltweit stark nachgeahmt. Und ich glaube, diese indirekte Wirkung über den Nachahmereffekt, die ist größer als das, was wir direkt an CO2 sparen. Und deshalb haben wir es eine sehr große Verantwortung, auch in der Kommunikation das weiterzubringen. Und ansonsten muss die Zukunft zeigen, was sie bringen wird. Wir haben keine Garantie für Stabilität. Das ganz Konkrete im Alltag nochmal, das ist sehr schwierig. Ich habe eben auch 3 Kinder, wo es ganz unterschiedlich ist. Meines Erachtens ist es, wenn es nachmittags Schule gibt, dann gehört es zum Standard, dass die Kinder mittags sich auch ausruhen können, dass sie gescheit essen können. Es gibt genug Untersuchungen. Wenn sie dafür keine Zeit haben, dann kann man Wissen in die Köpfe reinstopfen. Das bleibt dort überhaupt nicht. Also ich denke, da für vernünftige Bedingungen beim Lernen zu sorgen, halte ich für ganz wichtig. Ich werde mich jetzt das nächste Semester hauptsächlich auch mit Bildungstheorien auseinandersetzen, weil ich das für sehr wichtig halte und dazu gehört natürlich die Schule als Lebensraum und dazu auch das Essen dazu. Ansonsten kann man natürlich in der Familie auch abends gemeinsam essen, wann immer man es gestaltet. Jedenfalls eine Kultur des Essens auch in der Familie, wo alle zusammen sind oder eben in der Schule, dass es das gibt, das halte ich schon für was Existenzielles, für was sehr Wichtiges und auch einen wichtigen Bestandteil von Lebensstilen, Lebensqualität. Und da hoffe ich, dass auch in Zukunft, wie wir leben werden, die Wertschätzung eines guten Essens und einer guten Mahlzeit nicht abnimmt.
Gut. Einen herzlichen Dank an Sie, Professor Vogt. So. Es war Vorausdenken, es war Mitdenken, es wird Nachdenken zur Folge haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und dass Sie mitgehört und gesprochen haben. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen Zeit haben, dann erwarten wir Sie gerne draußen zu einer Brezel und einem Getränk. Und kommen Sie gut nach Hause. Danke.